Jan, wir haben Thema.
Ja, mindestens eins. Wie immer eigentlich.
Wie immer eigentlich. Hallo, liebe Glaubenslenker, Glaubenslenkerinnen. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Schönen guten auch. Tag allen.
Guten Tag.
Herr Jan, Aleph.
Du warst im Urlaub, Jan.
Ich war im Urlaub. Ich hatte sieben volle Tage Urlaub. Couchsurfing gemacht in Bayern und unglaublich viele gute Menschen wiedergesehen und ein paar neue kennengelernt. Ein Happening-Festival, inklusive Taufe, wenn man schon mal da ist, weißt du.
Ja, klar.
Ja, hey, ein Jakob ist jetzt ein Christenkind und hat sich das gut, hat sich das gerne gefallen lassen. Ja, also München, Rosenheim, Neubeuern im Inntal.
Ein Traum.
Ja, 37. Geburtstag in Nussdorf, kurz vor Kufstein, also da, ja. Also, ich habe Schafskopf kennengelernt. Also
Schafkopf, geil.
Ich kann ja Doppelkopf spielen und Schafkopf ist schon so ähnlich. Also es war sehr lehrreich.
Da gibt's eine Karte, die hat einen Namen. Der darf man eigentlich nicht sagen. Die sagen, da können manche jetzt weghören, aber ich kann sie sagen. Kennst du den Namen?
Wahrscheinlich. Die Wildsau.
Hundsgefickte.
Achso, die Hundsgefickte. Ja, ja. Eine von diesen.
Ja. Finde ich genial. Ich muss mich kaputt lassen erstmal. Aber das ist ja geil, weil Schafskopf ist ja die Mischung aus Doppelkopf und Skat. Und das ist ja gigantisch. Das hat ja einfach beide Sachen einfach in ein Spiel kombiniert. Reizen, du kannst noch einen Partner finden, Trümpfe, alles drin. Also die
Vorder- ja, ich hatte ein bisschen, also ich habe viele Menschen, also man guckt ja viele Menschen an, wenn man so unterwegs ist in den Öffentlichen und dann da. Also bei diesem Schafskopfen, da gab es, war wirklich bemerkenswert.
Ja.
Da ist ein junger Mann, den ich wirklich schätze, und der lebt ein sehr freies Leben. Also der bricht mit Konventionen, wo es so geht. Und es geht häufig, ne? Also das ist so ein Surfer-Dude da oben aus einem sehr traditionellen Milieu, sag ich mal. Und der lebt recht, also als Freelancer so in zwischen Portugal und Rosenheim. Also könntest du auch einen Film von machen. Schnitzt aus Avocadokernen auch wirklich sehr schmucke Schmuckstücke für Weihnachtsmärkte, wurde die dann verkauft. Also wild. Mhm. So, und dieser Mensch beim Schafskopfen, bemerkenswert, was dann passierte, nämlich sein Papa saß auf einmal mit am Tisch. Also ich weiß nicht, wie oft der seinen Vater zitiert hat. Also mein Alter, der würde jetzt sagen, so geht das ja gar nicht. Ich kann ihn jetzt leider nicht oberbayerisch nachmachen, so oberbayerisch-bayerisch. Müsstest du dir jetzt vorstellen, wie der anfängt zu wettern, zitierend seinen Erzeuger.
Also, interessant.
Interessant, Bock hatte ich da dran und hat mich innerlich wirklich auch
beömmelt. Was lesen wir daraus, Jan?
Ich habe mich beömmelt, weil ich dachte, okay, du grenzt dich ab und gehst in die Distinktion, und aber beim Schafskopfen, dann ist aber, was der Papa gesagt hat, aber heiliger Ernst. mit heiligem Ernst wurde da gespielt. Das war der Knaller. Ja, also ich war wirklich entertained.
Geil.
Also die armen Menschen, die mit mir da zusammen spielten, weil ich war halt der Depp, ne? Boah, einmal habe ich Schwatt verloren. Das tat mir auch wirklich leid. Da habe ich einfach einen Trumpf verpasst. Naja.
Ja, das ist schlecht, das geht nicht. Nee, aber beim Spielen lernt man die Menschen echt meistens richtig gut kennen, finde ich. Also da kommt nochmal so ein bisschen
Spaß gemacht, ne?
Da kommt so naturell nochmal raus. Finde ich geil. Ich bin beim Spielen auch manchmal eine andere Person. Einfach weil es dann einen mitreißt, weißt du, das kommt schon mal vor.
Spielen. Vorgestern, Mittwochabend in Bochum war ich und traf auf eine Mannschaft. Also da ist mein jüngster Bruder hat einen Kumpel, mehrere. Und einer von denen ist ein leidenschaftlicher Spieler, Gesellschaftsspieler. Hat auch selber schon Gesellschaftsspiele entwickelt und irgendwie, ich glaube, das ist sogar produziert worden. Der tickerte mich auf einmal an über irgendein soziales Medium. Jan, wir haben hier so ein Spiel und das, wenn du jetzt auf die Jugendburg gehst, das ist auch für Gruppen super und das ist für dich ein gutes Spiel. Das ist, kennst du Werwölfe? Also das Spiel Werwölfe, wo man so im Kreis sitzt und dann
als Teenie nach
alle den Augen. Genau. Ja. Und es gibt dieses Spiel, also dieses Spielkonzept für etwas komplexer. Mhm. Du brauchst Equipment. Es gibt's eigentlich noch nicht in Deutschland zu kaufen. Es kommt aus dem englischsprachigen Raum und ist hier eher teuer zu erwerben. Und aber was ich sagen will ist, es trafen sich 14 SpielerInnen plus dem Daniel, der der Spielleiter gewesen ist, der moderiert hat, der da durch die Nacht geführt hat und der die Runden geleitet hat. Und es wurde, weil wir so viele Menschen waren, haben wir eine Runde nur gespielt. Und es wurde, also zwischendurch, man steht auf, man diskutiert, man lernt sich kennen in der Rolle, neben der Rolle. Und es dauerte, glaube ich, eineinhalb oder zwei Stunden. Und es war ein Knaller. Du musstest wirklich diskutieren und auch damit heilige mir ernst. Und diese Runde, die sich da traf, das hat was von Subkultur, also recht akademisch, aber irgendwie so, also eher so Outsider, sag ich mal. Also war jetzt kein Jurist dabei, ja. Also ja, okay. Kein.
Lass mich sondern, raten, eher die ICler.
So ein bisschen wild. Und es hat Spaß gemacht, weil die sich jede Woche treffen die sich. Jede Woche Mittwoch, also nicht alle immer.
Stark.
Aber jede Woche treffen die sich und die hatten eine feine Art und Weise, miteinander umzugehen. Und wir hatten so eine Kulturkneipe für uns. Die wurde extra für uns aufgemacht. Und ich habe gedacht, boah, schön, wie Menschen sich einrichten können und auch einen Lebensraum gestalten können, wo man das eigene leben kann. Ja. Und das ist toll in so einer Freiheit, in so einer Demokratie, also in so einer Freiheit, weißt du, wo man so leben kann, wie man so leben will. Und das hat richtig Spaß gemacht, das Spiel. Also mal schauen, vielleicht muss ich mir das auch nochmal irgendwie anrechnen.
Für die Jugendburg, ja, finde ich interessant. Also sehr, sehr interessant. Würde ich in der Tat gerne mal mitspielen, auch mal real, weil das habe ich mir früher mal vorgestellt. Mit den Karten ist das zwar ganz witzig, aber man versinkt dann doch irgendwie in der Fantasie. Und wenn man dann sagt, ja, das ist jetzt mal ein Real, wäre doch echt cool, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man das macht. Würde mich auch reizen. Auf jeden Fall.
Ich habe noch ein Spiel kennengelernt, Spiel. Jetzt ganz anders, und zwar einen Sport. Eishockey. Also in dem Urlaub war ich die zweite Nacht war ich bei so bei Freunden, die ich von der Burg Rothenfels kenne. Und also junge Erwachsene, Mitte 20er. Und die haben mich mitgenommen in ein Eishockeyspiel in Playoffs von München. München hat gespielt gegen Mannheim. Und die hatten dreimal in Folge verloren gegen Mannheim und die mussten jetzt auf Gedeih und Verderb gewinnen und sie haben gewonnen. Und ich stand im Fanblock und um mich herum erwachsene Menschen, ne? Wirklich erwachsene Frauen und Männer, die da abgegangen sind, die eine Party gefeiert haben in diesem Fanblock, also auf Stehplätzen. Es war mit Choreos und Sprechgesängen und um mich herum. Weißt du, auf der Straße würdest du denken, ach ja, Menschen, so Mitmenschen unauffälliger Natur, aber im Stadion wurde dann so ein Schalter umgelegt, dann ging da der Punk ab. Also was Spiel, auch das ist ja ein Spiel, also auch so ein Spielprinzip, ne? Halt im Fanblock, aber auch im Fanblock gibt's Regeln und so Spielregeln. Es gibt Spielregeln auch im Fanblock. Und das ist stark. Also ich musste mir die kurz aneignen, ich wurde gut eingeführt, das war auch notwendig, sonst wäre ich lost gewesen. Aber ich bekam die Einführung und dann konnte ich gut mitspielen.
Ja.
Und ich habe halt gespielt, Fan zu sein, blutigem Ernst Fan zu sein von der Münchner Mannschaft Eishockey. Und die haben gut performt, glaube ich. Also ich habe den Puck, der ist da mit 140 km/h teilweise unterwegs, den habe ich jetzt nicht immer gesehen. Da half mir dann auch die Videoanzeige, ne? Ja, aber ich konnte gut mitspielen. Ja,
ja, ist sehr interessant. Also das klingt jetzt, also es klingt nach Spaß und es klingt da vor allem nach sinnvoller Beschäftigung, wenn man so mal überlegt, was der Mensch so alles an Facetten hat. Ich habe auch eine witzige Geschichte, und zwar habe ich jemanden kennengelernt, der faszinierender Mensch. Also generell erst einmal so, die Person ist ein, also würde man wirklich sagen, so ein typischer Softwareentwickler. Hätten wir jetzt erstmal gesagt. Ne? Der kannte ich jetzt nur über Teams, mit dem gesprochen, der hat irgendwas gemacht und entwickelt und so weiter. Na, so wie man sich's vorstellt, langer Bart, Glatze. War alles so dabei, wo man sagen könnte, ja, ist halt so ein Entwickler. Ne? Und wir haben gerade sowas gebaut, da ging es auch darum, dass man irgendwas mit Elektronik machen muss. Also was anschließen, hier was anschließen, da was machen. Also eine gute Kamera. Oder ein Drehkreuz oder ein Schlagbaum, irgendwas machen. Und da haben wir gesagt, ja gut, jetzt ist die Software fertig, jetzt was machen wir jetzt? Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, ich will das machen. Wie, du willst das machen? Du willst jetzt da in den Schlamm wühlen und das Ganze? Ja klar, ich habe Elektriker gelernt, ich will das machen. Ich so, ja okay, also ist zwar jetzt nicht dein Auftrag, aber spricht dir jetzt auch nichts dagegen. Ne? Also kam der aus Dortmund angefahren und hat sich auf die Baustelle geschmissen. Mit allen Leuten dort konnte er direkt und fing an, das zu machen. Und jetzt kommt das ganz Interessantes. Sein Gesichtsausdruck seitdem hat sich so unfassbar verändert. So weit, dass er gesagt hat, du Clemens, ich weiß nicht mehr, ob ich das, was ich früher gemacht habe, noch machen will. Das ist so geil. Ich will raus. Ich will das weitermachen. Ich will was mit den Händen machen. Es ist so schön. Ich komme mit den Leuten gut zurecht. Wir schleppen was. Du hättest ihn sehen müssen. Die haben Zeug geschleppt, hier und hin getragen. Das ist das Gegenteil von dem, was sein täglicher Job ist. Hinterm Rechner sitzen und labern und oder coden. Steht er da mit einer Flex in der Hand und mit sonst was, verschraubt hier, schraubt da und guckt mich mit einem Sinn. Also ich habe sowas doch seltenst so eine Veränderung in Gesichtern gesehen. Du guckst ihn an und er strahlt dich mit Augen an und du hast das Gefühl, so sieht das aus, wenn jemand seinen Sinn gefunden hat. Das ist ja faszinierend. Heißt ja, natürlich auch gleichzeitig, ich habe so ein bisschen sein jetziges Lebensbild ist natürlich so ein bisschen ins Wanken geraten, weil er natürlich andere Routinen hat am Alltag. Ne? Faszinierend.
Der Begriff, der mir aufkommt, ist die Frage, also ist der Begriff Berufung. Also festzustellen, wozu ich gerufen bin und mit meinen Talenten, meinen Sehnsüchten, meiner Lust, mich zu spüren, auch körperlich vielleicht. Das ist ja eine körperliche Komponente. Ne? Wenn ich vorher viel feinmotorisch oder womöglich am Rechner gearbeitet habe und jetzt richtig Lust entwickle, aber körperlich zu werden und mal so einen Garten und so graben oder auf der Baustelle mal mit schweren Geräten unterwegs zu sein, da ist eine Sehnsucht, die entwickelt. Und übrigens, ich habe festgestellt, und wir sind jetzt in einem Alter, wo man das feststellen kann, auch in der Umgebung, die Berufung, die kann sich verändern. Also das, wozu ich mich berufen fühle, das kann sich im Laufe eines Lebens auch ein paar Mal drehen und verändern. Ja. Vielleicht auch einfach der körperlichen Verfasstheit entsprechend. Also ich bin
ist das nicht faszinierend? Man hätte ja früher gedacht, eigentlich glaubt man ja immer, man hat so die eine Berufung, ne? Man hat gesagt, das ist meine Berufung. Aber dass das sich ändern kann, ist ja eigentlich was Fundamentales.
Wir wachsen,
aber das einzugestehen, dass das passiert.
Ja, ne? Ja, und ich glaube, bei der Generation unserer Eltern war das etwas schwieriger, weil da war es gang und gäbe und gewünscht, 40 Jahre im selben Unternehmen, im Grunde in derselben Branche oder im selben Tätigkeitsfeld zu sein, da eine Expertise aufzubauen.
Ja, genau.
Heute ist es völlig okay, vielleicht sogar gefragt und gewünscht, Dinge auszuprobieren oder sich zu entwickeln.
Ja, aber du stürzt dich damit auch in Risiken.
Auch, ne?
Also ich meine, finanzielle. Also ich meine, das ist jetzt wirklich, zu sagen, okay, ich will das nicht mehr machen, heißt ja auch, du gibst den alten Beruf irgendwie auf, hast aber Geld verdient. Vielleicht hast du Kinder oder was auch immer, bist halt in der Struktur, wo du sagen kannst, das ist jetzt meine Routine, damit lebe ich im Alltag, kann damit auch für andere sorgen. Und wenn du das veränderst, änderst du das komplette Konstrukt plötzlich um. Zack, bumm. Ne? Und das ist mir schon ein Risiko. Ne? Und das hat mit Angst zu tun, verstehe ich.
Die Mutter unseres gemeinsamen Freundes Ruben, die war, ich glaube, die war Lehrerin und ist ja dann, in welchem Alter, ich glaube mit 45, hat die eine Lehre gemacht zur Zimmerfrau, zum Zimmermann, zur Schreinerin und arbeitet jetzt mit Holz. Und er scheint mir ganz im Frieden mit dieser Entscheidung zu sein.
Wahnsinn. Ja, schön. Also ich fand das, man kennt es in der Theorie immer wieder, ja, muss sich weiterentwickeln, aber das mal innerhalb von, ich würde sagen, 4 Monaten zu sehen, diese Entwicklung, ist schon, und auch der Zug dahinter, der hat 22 Stunden an 2 Tagen 22 Stunden auf dieser Baustelle verbracht. Einfach so. Bis abends hat er da gesessen und geschraubt und gemacht und gelötet und was der da gemacht hat. Ein Traum. Und man denkt sich nur, also, das hätte kein Profi besser gemacht. Traumhaft, unfassbar und mit einer Imbrunst und mit einer Emelan und mit einer Lust. Das gibt's ganz selten, dass man sowas sieht, dass das in einer Person mit allen seinen Talenten so aufgeht und denkst du, so, wow, das ist ja, wie hat man so schön Arsch auf Eimer, ne? Das ist, passt, genau. Verrückt. Selten, passiert einem selten. Also im Alltag,
wirklich selten. Ich glaube, es ist auch selten sichtbar. Also sichtbar, da hast du jetzt genau. Auch irgendwie, da hast du jetzt auch einen privilegierten Job und eine gute Rolle, dass dir so etwas begegnet und du das schauen darfst, also dass du das ansehen kannst.
Das ja, ist aber es ist selten sichtbar. Also, du sagst, ich sehe das selten. Ne? Also ich sehe das nicht oft. Und das, wenn man es dann sieht, das hat das schon was. Das hat was Spirituelles, muss ich echt sagen. Weil da alles ineinander leuchtet.
Auf einmal ist das Puzzle erscheint vollständig.
Richtig.
Vielleicht Dinge in seiner eigenen Biografie, die vorher, die er gespürt hat und die er vielleicht auch hätte vielleicht sogar beschreiben und benennen können, die auf einmal zusammenpassen.
Genau, so ist es. Total geil.
Also ich hab verstanden bei diesem Sportspiel, bei diesem, und ich glaube, das gilt auch für das Fanwesen von jedwedem Sport, das ergänzt das Leben von Menschen auf eine Art und Weise, dass es das komplettiert.
Ja.
Also würde ich diesen, also ich habe da so 2, 3 Frauen, die vor mir standen und die waren besonders Fan vom Keeper von München. Immer wenn der was gehalten hat, dann gingen die ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da habe ich gesagt, boah, wenn man denen das jetzt nehmen würde, wohin würde diese Kraft und diese Energie, die die da tanzend entfaltet haben? Ja. Für mich war das exotisch. Ja. Wirklich exotisch. Das war für mich völlig fremd. Ich kann da gleich noch ich habe in München noch ein Museum angeschaut, da kann ich gleich auch noch was von erzählen. Aber das war für mich exotisch und ich habe versucht zu verstehen. Ich habe gedacht, boah, wenn man den das jetzt nehmen würde, da, wer weiß, wo diese Energie sich sonst entfalten würde, das, wo die hingehen würde oder verkümmern würde.
Ja, oder sich gegen sich selbst gerichtet sein würde, was auch immer,
kann alles sein. Ja.
Genau.
Und das war für mich so exotisch wie der Besuch eines Museums, das Museum 5 Kontinente in München. Es gibt ein Museum und das Museum hat ein Problem. Also ganz pragmatisch, ich war alleine in diesem Museum über Stunden. Also ich war, ich glaube, 3,5 Stunden in diesem Museum. Die ersten 2 Stunden war ich da alleine, dann kam eine arme Schulklasse.
Gut, es war ja auch Arbeitszeit, ne? Muss man fairerweise sagen. Keine Ferien.
Jedenfalls, ja, dennoch, also ich war am Tag vorher im Deutschen Museum, das war rappelvoll. Ja, da waren Schulklassen und Menschen mit, ja, also jede Menge Touristen. Dieses Fünf-Kontinente-Museum war das ethnologische Museum des Freistaates Bayern. Und das Problem dieses Museums ist, dass die haben großartige Exponate, hochqualitativ, sehr interessant, sehr, also alle authentisch, wenig Plastiken, Nachbildung. Das Problem ist, alles fremd angeeignet, ne? Also vieles geklaut, verschleppt, kulturell angeeignet, nicht gut eingebunden und problematischer Provenienz, sagt man. Also die Herkunft schwierig, teilweise ungeklärt. Viel Ozeanien, also Museum 5 Kontinente, im Grunde sind da gerade nur 3 ausgestellt. Afrika, viel Asien und ein bisschen Amerika. Aber es ist trotzdem ein gutes Museum, wenn man sich um der Problematik bewusst ist, rund um Ethnologie. Aber ganz viel Exotik, ganz viel Exotik. Und ich hatte Spaß an folgender Wahrnehmung, apropos Spiritualität. Ich glaube, ein Drittel der Exponate haben einen spirituellen Bezug, einen Bezug zu Ahnen, Göttern, Geistern, Dämonen, Einhegung der wilden Natur.
Ja.
Beeindruckend. Also das haben Menschen nicht alles schon gemacht und getan, um sich dieser Sphäre zu nähern oder dem eine Bildwelt zu geben. Ne? Ja, und zurück zu der Exotik in der Eishockeyhalle. Also auch das hat eine spirituelle Dimension.
Ja, sicher. Absolut. Und du warst dabei. Ja, genau. Spiritualität klingt immer so ein bisschen abgedroschen oder so ein bisschen weitgriffig, diese Kernschmelze. Dieser Moment der Erleuchtung, dieser Moment, wo es Bing macht und denkst so, huch, da ist was zusammengekommen, ist ja abgefahren, ist ja verrückt. Das ist wirklich, das finde ich in der Tat sehr faszinierend. Das ist ein Moment, wo du wirklich sagen könntest, das ist was Göttliches. Ne? Also könnte einem da über die Lippen gehen in dem Moment. Dir sowieso, mir könnte es über die Lippen gehen, dir kann es über die Lippen gehen. aber wie, muss es ja nicht so nennen, ist ja wurscht, aber dieser Moment hat was Magisches, wenn man das sieht. Und das ist mir halt extremst aufgefallen. Und es ist witzigerweise nicht per Sprache rübergekommen, sondern einfach nur per Gesichtsausdruck. Das muss man sich mal geben. Dass Menschen mit diesen tausenden Muskeln im Gesicht etwas ausdrücken können, wo du siehst, ach du Scheiße, da stimmt ja gerade alles. In diesem Moment jetzt.
Es gibt das Wort von Augustinus, also wirklich eine alte Klamotte, der sagt sinngemäß, also unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Und die Unruhe des Herzens, manchmal gibt's, dann sind wir so nah dran an dem Moment der Ruhe, ich kann das sagen mit dem Begriff, an der Heiligkeit, ja, am Heilsein, am Ganzsein, da ist das vielleicht sogar zu sehen und zu leuchten. Dann leuchtet es so durch. Aber diese Sehnsucht und diese Unruhe des Herzens, diese Suchbewegung danach, komplett zu sein, ganz zu sein, heil zu sein, am richtigen Ort zur rechten Zeit zu sein, diese Unruhe treibt Menschen an. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Also die Unterscheidung der Geister ist da nötig, ne? Also ich kann die Unruhe des Herzens auch mit Drogen betäuben versuchen. Ja. Zu versuchen, mich zu betäuben oder dem aus dem Weg zu gehen. Aber die Unruhe ist da, die Akzeptanz der Sache, die hilft. Und dann zu sehen, wie kann ich der Unruhe nachkommen zum eigenen Guten und zum Guten in der Welt. Also meine Talente einzusetzen, so dass es für mich passt und für die Welt einen Gewinn darstellt.
Richtig.
Und dann wird es eine Berufung, auch im christlichen Sinn. Das ist schön, wenn es gelingt.
Und wie gesagt, und das ist Berufung im Christlichen passt auch zur weltlichen. Also das ist einfach, es fühlt sich dann auch absolut richtig an. Das heißt, es ist der gleiche Mechanismus. Und das ist das ist mir diese Woche nochmal aufgefallen, weil ich auch umgekehrt mit Menschen gesprochen habe, die das nicht haben, die genau gerade in dem Moment sind der Unruhe, die vielleicht vor neueren Dingen Angst haben und dann sagen und dann sich ganz schnell wieder zurückziehen und sagen, ja, ich mach mit, dann doch nicht. Ja, ich bin dabei, nee, doch nicht. Weil sie merken, da passiert was in der Welt draußen und ich Faszination und gleichzeitig Angst. Angst davor auch vielleicht sein jetziges Leben, das Leben, was man gerade hat und wenn man sagt, das ist doch eigentlich gerade gut, so wie es ist, dass es dann plötzlich zerbröckelt, weil man etwas anderes tut. Und dadurch gibt es ganz schnell so Schneckenhauseffekte, dass Leute sich dann ganz schnell zurückziehen aus einfach nur aus Angst. Ohne Grund. Und das ist das Gegenteil davon. Also das heißt, die einen gehen raus und blühen auf und die anderen ziehen sich wie ein Schneckenhaus zurück, weil sie sagen, oh, das fühlt sich jetzt ganz komisch an. Und dann ziehen sie sich zurück. Und beides erlebe ich und es ist wieder faszinierend, wie Menschen da unterschiedlich darauf reagieren. Und man aber diese Muster, also ich zumindest erkenne sie jetzt recht deutlich. Und das hätte ich früher nicht gekonnt. Also das ist auch wieder, irgendwann wird man ja auch älter. Irgendwann sieht man es dann auch.
Noch eine Klammer, die mir gerade einfällt, vorgestern, das Spielen in Bochum mit dieser Werwölfe-Adaption, ich glaube, das hieß Tower of Clockwatch, also diese Werwölfe-Adaption, diese komplexe. Der Daniel, der Spielleiter, der mich eingeladen hatte, der ist offensichtlich fast immer der Spielleiter. Also der ist übers Spielen und über seine Lust zu spielen irgendwie da hingekommen und hat das kennengelernt. Und er hat dann so eine Gemeinschaft aufgebaut, die sich da wöchentlich trifft und eine gute Zeit hat. Wirklich, also das auch eine tolle Zeit. Also das geht ohne Alkohol her, also ohne echten erwachsene Menschen haben eine gute gemeinsame Premium-Zeit. Ja. Und er ist der Gastgeber. Also der hat eine Gastgeberrolle. Das ist eine dienende Rolle. Ich habe verstanden, dass der Erzähler bei diesem Gesellschaftsspiel auch sehr mächtig ist, weil der zwischendurch noch so Tokens geben kann und Sonderrollen und die musst du selber erstmal entdecken. Also du hast eine Rolle und stellst fest, oh Mist, ich bin vom Spielleiter belegt worden mit einem extra Token, der meine Rolle ins Gegenteil verkehrt und das muss ich dann selber erstmal entdecken. Also der kommt schon auch auf seine Kosten, der Spielleiter. Wiewohl, er ist akzeptiert und der erzählt einfach gut und achtet auf die aufs Regelwerk, auf das Komplexe und der hat da seine für diese Runde seine Berufung in der Spielleitung hochakzeptiert und ist auch Gastgeber in dieser Sache. Das ist schön, wenn das gelingt.
Also witzig, am Ende ist es eigentlich, wenn man es mal überlegt, am Ende ist es, wenn es dann passiert, eigentlich ziemlich einfach, ne? Ich mache was mir Spaß macht, wo ich gut drin bin, für andere die sich
dabei. Und andere profitieren. Und dann, dann
klingt total einfach.
Wenn es mal so wäre. Ne? Ja.
Klingt super simpel. Und eigentlich muss man genau das machen. Was kann ich saugut? Alter, mache ich das? Und in welchem Kontext tue ich es? Mhm. Der Kontext macht es eigentlich am Ende aus. Ne? Also ich meine, das, was ich kann, kann ich. Das ist, das kann ich erweitern, aber das kann ich halt. Darauf kann nämlich, kann man stolz sein, was auch immer. So, das kann ich jetzt für mich tun, das kann ich jetzt für einen Idioten tun oder ich kann das für Menschen tun, die ich mag. Mhm. So, und wenn ich es plötzlich mache in einem Umfeld, wo ich es mag, kommen alle Puzzleteile zusammen. Wenn ein Puzzleteil nur rausfällt, ich nicht das, was mache, was ich kann, ne, die Personen, die falschen sind, der Kontext falsch, irgendwas, die Stellschraube falsch, dann fühlt sich schon wieder schräg an. Aber wenn alles zusammenpasst, in dem Moment, dann merkst du plötzlich, ah, jetzt verstehe ich, das macht Sinn, jetzt fühle ich mein, jetzt habe ich meinen Platz in der Welt. Und das ist, glaube ich, das klingt total simpel, ehrlich gesagt, ne? Oh ja, bin ich da, mache ich das, ist gut. Aber es ist nicht simpel.
Ignatianisch ist es die Unterscheidung der Geister. Die Unterscheidung der Geister. Und das kann sein, ich wähle zwischen dem Guten und dem Schlechten. Mhm. Aber es kann auch sein, ich wähle zwischen dem Guten und dem Besseren. Und dann, also, ne, wenn, also ein Abiturient, der dem stehen jetzt, der mal eine gute Note im Abi geschossen hat, dem stehen 30 Studiengänge offen und das kann erschlagend sein und die Freiheit kann beängstigend sein, sich dann zu entscheiden, was soll ich denn jetzt studieren? Um Himmels Willen, es kann alles studieren, es könnte alles sein, was soll ich denn tun? Ja. Und dann, das, also das ist wirklich eine Hilfe zu fragen, okay, was glaubst du zwischen den vielen guten Dingen, was wäre das Bessere? Was wäre schon mal das Bessere? Und dann kannst du schon mal ein bisschen einhegen. Und das Bessere kann lauten, was ist nicht nur für dich und deine Talente und die Erwartungshaltung deiner Eltern gut? Der Christ würde fragen, vielleicht auch noch für deine Beziehung, also zum Himmel auf Erden, den wir auf die Erde holen wollen, ne? Mhm. Sondern für die Gesellschaft, für die Polis, also hat es eine politische Dimension, hat es eine hat es die Chance, einen Impact zu haben, übers Klein-Klein ins Größere, in die Kommune, in den Landkreis, weltweit. Ja? Ja. Es gibt Menschen, die fangen an, was zu studieren und sind auf einmal dabei, Mikroplastik aus dem Wasser zu ziehen. Wie großartig. Das kann nicht jeder, aber das sind Kategorien, nach denen ich fahnden kann, wenn mir alles offen steht.
Und das ist toll. Und wie gesagt, das Kleine fängt, das Groß fängt klein immer an und es ist immer vor Ort und es ist immer bei den Menschen und es ist immer, und am Ende ist es, ich stehe hier, du stehst da und wir tun jetzt was. Das ist am Ende immer so. Auch wenn ich mal Mikroplastik rausziehe, stehe ich dann da, bin dann da, mit anderen da. Und das ist eigentlich der Witz dahinter. Es ist nicht irgendwo, es ist hier. Bei mir. Jetzt. In dem Moment. Und jetzt habe ich eine Chance, mit dir was zu tun. Und dann bitte dann, wenn ich das kann, was ich kann. Und wenn ich es nicht kann und das Gefühl habe, es fühlt sich falsch an. Und das lege ich wirklich jedem Menschen ans Herz. Und das hat was mit, ja, es hat was mit Mut zu tun. Und ja, man muss sich dran gewöhnen. Das ist nicht normal, dass man das ständig muss. Aber wenn man das Gefühl hat, man ist fehl am Platz, dann sollte man gehen. Es ist nämlich, irgendwann kommt der Punkt, dass man irgendwann merkt, es Klick macht nicht Klick. Ja, dann sollte man da auch mit aufhören, weil das macht krank. Irgendwann macht, wenn es nie Klick macht, sind so viel Reibung, dann macht das krank, chronisch
wir
krank.
Wir sind zum Heil, also nicht gesund. Heiligkeit. Wir sind zum Heilsein gerufen.
Und deswegen immer kritisch, muss jetzt nicht wegen dem Furz dann gehen, ne? Ist schon klar. Aber wenn man mehr grundsätzlich merkt, da stimmt was nicht, dann muss man irgendwann einen bestimmten Punkt nach guter Reflexion, das ist klar, braucht man vielleicht mal, manchmal braucht man Jahre dafür, ist auch egal. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen und zu sagen, das war's jetzt nicht. Und dann ist auch okay. Dann war es das halt nicht. Das ist doch gut. Dann gehe ich halt und sage, jetzt mache ich was anderes. Ja, also ist Mut, aber muss man machen.
Das ist sogar also jesuanisch. Jesus hat Leute aufgerufen, überdenk nochmal, was du tust und vielleicht machst du es anders. Ne?
Ja,
also, ist okay. Ist zum Zöllner gegangen und hat gesagt, du folg mir mal nach. Du steh mal auf. Das, was du da machst, ist Kappes.
Richtig. Also ich für mich kann sagen, das ist ja am wichtigsten, wenn man über andere spricht, kann man auch über sich selbst sprechen. Ich über mich kann sagen, ich bin mittlerweile so weit, dass ich das ständig tue. Jeden Schritt, den ich mache, habe ich im Hintertürchen, wo ich sage, ja, wenn es nicht klappt, dann sage ich, dann ist halt nicht. Ist dann okay. Dann ist nicht schlimm. Dann mache ich was anderes. Einfach, weil ich dann, wer soll mich denn dafür strafen, wenn ich was gemacht habe, was ich nicht konnte, aber dachte, es geht, ja, dann gehe ich halt. Dann sage ich, tut mir leid, war nix. Und das, wenn man mit so einer Einstellung in neue Sachen hineingeht, ist der Druck raus, weil den kann man mir nicht aufbauen, sondern den habe ich schon einfach, da hinten ist ein Türchen auf, da geht die Luft sofort durch. Es entsteht kein Druck, sondern es besteht einfach nur nach vorne gehen und ja. Notfall geht man halt wieder.
Und wenn du einen guten Ort für dich gefunden hast und eine gute Tätigkeit, eine sinnstiftende, dann ist das eine große Resilienzquelle. Also ich meinerseits, ja, kann ja auch von mir sprechen, ich arbeite in dieser römisch-katholischen Kirche, mitten im Transformationsprozess, sau anstrengend. Ja. Der Rahmen ist echt nicht besonders cozy, nicht sehr bequem, nicht gemütlich. Aber das, was ich in diesem Rahmen, also der Rahmen nicht, aber was ich in diesem Rahmen tue, das ist so sinnstiftend und so erfüllend, dass ich den Rahmen in Kauf nehme. Ertrage, manchmal erleide mit dem Wirren und den verrückten Dingen, die mir da begegnen.
Ja, natürlich. Sehr
sinnstiftend. Genau. Super.
Genauso sehe ich es auch. Also man kann nicht, es ist nicht alles perfekt, ist auch okay so. Aber die Resilienzquelle, genau, muss, wo ich stehe und wo ich bin, ist jetzt gerade echt gut. Da stehe ich am richtigen Platz, da gehöre ich hin. Und dass es um mich herum nicht alles ein Tutti ist, irgendwo ist auch der einige Einflussfaktor, ist auch mal Schluss, da kann ich auch nicht mehr Einfluss nehmen. Das ist dann Resilienz, da sagt man ja, okay, aber das ist dann jetzt halt so.
Wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie einen Platz, dass sie ihren Platz gefunden haben.
Ja, bitte.
Jeder
ist gut.
Und wenn es geht, mutig und ressourcenstark sind, aufzustehen und weiterzugehen.
Richtig. Alles Gute euch und alles Gute dir, Jan. Und dann danke ich dir für das Gespräch heute.
Juhu! Wiedersehen, wiederhören.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.